Der Predigttext steht in Lukas 16, die Verse 1 bis 13. Er sprach auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib Pflug 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich muss gestehen, wenn man das einmalig so liest, dann erschließt sich einem das nicht gleich. Also ging mir jedenfalls so. Scheinbar wird der schlechte Verwalter für das Veruntreuen der Güter seines Herrn auch noch gelobt. Ich habe die Auslegung von William MacDonald dazu gelesen und dann so allmählich klick-klack wurde es ein bisschen besser im Kopf. Der reiche Mann ist natürlich Gott. Aber wer ist der untreue Verwalter? Diese Stelle war und wird immer wieder neu besetzt. Angefangen hat es mit Adam und Eva. Gott übergibt ihnen die Erde und alles, was darauf und darinnen ist. Sie sollen sich die Erde untertan machen und wir stammen ja letztendlich von ihnen ab, also geht diese Verwalterschaft auf uns über. Zwischendurch war es auch das Volk Israel und sind es auch noch. Erst hatte sich Gott einzelnen Menschen offenbart, dann dem ganzen Volk. Er gab ihnen Gebote, setzte Gottesdienste ein und machte sie zu einem Zeichen für die Heiden. Er segnete sie auch materiell. Sie bekamen ihr verheißenes Land. Wir merken, diese Verwalterschaft hat zwei Aspekte, einen materiellen und einen geistlichen. Zwei unterschiedliche Dinge, die aber trotzdem untrennbar miteinander verknüpft sind. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Das können wir unmöglich alles betrachten, aber es gibt so ein paar ganz prägnante Szenen in der Bibel, die dabei im Verständnis helfen. Ich habe mir hier den Text von der Königin von Saba aufgeschrieben, aber ich denke, zum Lesen ist das ganz schön viel und das ist uns auch präsent im Kopf. Ich gebe es mal mit ein paar Worten weiter. Die Königin von Saba hört in ihrem Land von Salomo und sie will sehen, ob die Geschichten, die man sich über ihn erzählt, ob die wahr sind. Von seinem unwahrscheinlichen Reichtum, von seiner Weisheit. Und sie kommt mit einem riesengroßen Gefolge, mit Kamelen, Gold, Edelstein, Sandelholz bringen sie mit und alles Mögliche. Und sie stellt ihn auf die Probe. Und sie fragt ihn viele Dinge, was sie sich so vorher ausgedacht hat. Und er kann ihr tatsächlich auf alles antworten. Und er übertrifft ihre Erwartungen sogar noch. Sie sieht, wie er seinen Haushalt führt, diesen unwahrscheinlichen Reichtum, wie alles geordnet ist. Und sie ist zutiefst beeindruckt. Und wahrscheinlich ist das auch der Anfang des Christentums in Äthiopien. Kann auch der Kämmerer gewesen sein. Ich denke, wir wissen alle, wie Salomo zu seiner Weisheit und zu seinem Reichtum gekommen ist. Es war ein Geschenk Gottes für einen demütigen Mann, der er war in seiner Jugend. Leider bleibt das nicht so. Das ist eine wichtige Lektion auch für uns. In jungen Jahren ist Salomo ein guter Verwalter der materiellen und auch geistlichen Gaben. Aber an ihm kann man auch erkennen, dass das nicht selbstverständlich sich durch ein Leben hindurchzieht. Er ist an seinen vielen Frauen und an ihren Götzendienst ist er zerbrochen. Wir wissen nicht ganz genau, wie es ausgegangen ist. Kann sein, dass er noch Buße getan hat. Ja, es waren weitreichende Folgen, nicht nur für ihn, auch für das ganze Land. Danach wurde Israel geteilt. Die Art, wie er seine Gaben und Güter, die er von Gott bekommen, verwaltet hat und einsetzt, hat weitreiche Folgen, nicht nur für ihn selbst. Wir wollen mal schauen, ob wir eine Anwendung für uns heute daraus ableiten können. Was haben wir denn eigentlich so zu verwalten und wie gut oder wie schlecht gehen wir damit um? Mir sind verschiedene Aspekte eingefallen, die man dabei bedenken kann. Zuerst einmal vielleicht Begabungen. Die meisten Menschen verfügen über eine oder auch mehrere Begabungen, natürliche Veranlagungen, die man ohne eigenes Verdienst bekommen hat. Wir wissen, dass solche Dinge gefördert und teilweise sehr, sehr mühevoll geübt werden müssen. Ein hohes Maß an Fleiß hat einen großen Anteil dabei, aber die Grundbegabung hat man sich nicht verdient. Ich sage jetzt mal, mich könntet ihr jahrelang ans Klavier setzen, da wird nichts bei rauskommen. Ne? Also wenn die Grundbegabung nicht da ist, dann ist da nichts. Aber der Fleiß ist, das muss zusammenspielen. Bei Begabung geht es darum, Gott als den Geber anzuerkennen und ihm die Ehre dazu geben, die Begabung zu fördern und sie dann auch zum Guten im Reich Gottes einzusetzen. Eine Begabung ist wie ein gutes Werkzeug, aber wir tragen die Verantwortung für das Einsetzen. Da ist mir als biblisches Beispiel der Apostel Paulus eingefallen. In seiner Jugend hat er seinen scharfen Verstand genutzt, um die Christen, die Gemeinde zu verfolgen. Und nach seiner Bekehrung, nach seiner Begegnung mit Jesus, hat er diesen gleichen Verstand zum Nutzen der Menschen bis heute hin eingesetzt. Die Bibel berichtet uns davon und wir haben immer noch die Lehrbriefe. Wir sind mit unseren Begabungen, also dem Geber aller guten Gaben verantwortlich. Was wir damit anstellen, liegt in unserer Hand und Verantwortung. Oder wollen wir mal über das Thema Wissen reden oder moderner ausgedrückt Information? Information ist ein Bereich, in dem ein absolut brutaler Krieg tobt. Momentan oder schon lange auf dieser Welt. Pausenlos werden wir mit Nachrichten und Informationen beschossen. Und wir haben kaum eine Möglichkeit zu überprüfen, was stimmt und was nicht. Nach meinem Verständnis ist die Motivation und das beabsichtigte Ergebnis der Schlüssel zum Prüfen von Informationen. Und ich habe keine Lust, mich auf Spekulationen zur Tagespolitik einzulassen. Wir sind in erster Linie Verwalter von göttlichen Informationen. Im 1. Korinther 4 steht, dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Neben all den schnelllebigen und einander hetzenden, sich immer wieder verändernden Informationen haben wir eine ganz andere Nachricht. Unsere Nachricht verändert sich nicht ständig. Sie kommt von dem Ewigen, der unveränderlich ist. Gott hat uns in seinem Wort die einzig wahre und unveränderliche Information gegeben. Er selbst offenbart sich in seinem Wort. Und wenn wir hier die Prüfkriterien, Motivation und beabsichtigtes Ergebnis anlegen, dann kommen wir zu einem positiven Ergebnis. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir, die wir Gottes Wort angenommen haben und wirklich glauben, was in der Bibel steht, haben damit eine riesengroße Verantwortung. Natürlich möchte ich selbst als Person gerettet werden. Das ist das Ziel meines Lebens. Ich möchte bei Jesus im Himmel sein. Aber mit unserem Wissen legt uns auch unser Glaube eine große Verantwortung auf für unsere Mitmenschen. Wenn wir an den Missionsbefehl denken, Es ist ein ausdrücklicher Befehl von Jesus. Geht hin, machet zu Jüngern und lehret sie halten. Und wir wissen, wohin ein Leben ohne Gott führt. Ohne Glaube, ohne Vergebung der Sünden. Ist es uns gleichgültig, wenn unsere Mitmenschen in ihr ewiges Verderben laufen? Ich denke, wir alle spüren, was das für eine große Verantwortung ist. Wir als Verwalter von Gottes Geheimnissen. Oder materielle Güter, das ist ein heikles Thema. Ich sah mal eine Dokumentation über das Zurückkehren des materiellen Wohlstandes nach dem Zweiten Weltkrieg. Vielen von unseren älteren Geschwistern, die kennen das noch, wie es war, wenn wirklich Mangel auch an lebensnotwendigen Dingen herrscht. Da mussten sich die Menschen deutlich mehr anstrengen, um ohne Hunger ins Bett gehen zu können, wenn dann überhaupt eins da war. In den 50er Jahren wurde es allmählich besser und in meiner Kindheit in den 70er Jahren brauchte niemand mehr zu hungern hier in unserem Land. Ich musste zwar die Anziehsachen meiner älteren Geschwister auftragen und es gab auch nicht jeden Tag einen Braten, aber wir konnten doch gut leben. Heute kann jeder, also hier in diesem Land jedenfalls, auch wenn er nicht arbeiten geht, im warmen Zimmer den ganzen Tag Fernsehen gucken und hat genug zu essen. Ich sage das nicht als Vorwurf. Meine Frage ist dabei, wie hat sich das auf den Glauben ausgewirkt? Sind die Menschen Gott dankbar dafür? Sind sie bereit, von ihrem Wohlstand zu teilen und auch etwas im Reich Gottes einzusetzen? Wir kennen alle den reichen Jüngling aus dem Neuen Testament. Er ist eigentlich kein schlechter Kerl. Wirklich ehrlich bemüht um ein anständiges Leben. Er will auch die Gebote halten. Aber sein Reichtum hindert ihn letztendlich, Jesus ganz nachzufolgen. Er kommt in dieser Geschichte nicht gut weg. Und Jesus sagt einen sehr bekannten Satz, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als ein Reicher ins Himmelreich. Für uns heute bedeutet das, dass wir auch mit unserem Geld Gott verantwortlich sind. Ich musste auch an den reichen Mann und den armen Lazarus denken. Er hat seinen Reichtum genossen und hat den Armen vor seiner Tür einfach gleichgültig übersehen. Er wird hier in diesem Bericht nicht als aktiv böse dargestellt, nur gleichgültig. Auch er kommt nicht gut dabei weg. Sein gleichgültiges Wohlstandsleben führt ihn am Ende ins Verderben. Diese Dinge sollen uns mahnen, den Geber aller guten Gaben nicht zu vergessen. Wir dürfen uns auch an guten Dingen erfreuen, natürlich, und Gott dankbar dafür sein. Aber auch die Augen offen halten, wo Not herrscht und wo im Reich Gottes auch Geld gebraucht wird. Denn unser Wohlstand entspringt letztendlich seinem Segen. Kraft, Energie, Lebenszeit. Diese Punkte sind keineswegs weniger heikel. Unsere Lebensspanne liegt in Gottes Hand. Das ist uns allen bewusst. Aber lassen wir uns da gerne reinreden, wenn es um den Umgang mit unserer Zeit geht. Erholung, Freizeitgestaltung, Hobbys, Urlaubsreisen, all das sind Dinge, die uns Menschen unglaublich wichtig sind. Möglichst wenig arbeiten für möglichst viel Geld. Ich muss gestehen, dass ich auch nicht ganz frei davon bin. Bin ich mir bewusst, dass meine Lebenszeit ein Gut ist, welches mir von Gott anvertraut ist? Wie nutze ich sie? Wie viel Raum gebe ich sinnlosen, rein egoistischen Beschäftigungen? Wie viel Zeit frisst mein Fernseher oder das Internet? Sind die Inhalte wenigstens dienlich, mich näher zu Gott zu führen, oder wenigstens sachlich und moralisch neutral? Oder gibt es da Dinge, die ich mit Jesus zusammen nicht gucken würde? Das sind heikle Fragen, die man nicht so gern hört. Bin ich mir wirklich bewusst, dass ich nur ein Verwalter bin? Da Gott diese Zeit nach seinem Gutdünken jederzeit beenden kann und ich bin ihm dann Rechenschaft schuldig, ist mir das klar? Der Verwalter in unserem Gleichnis verwaltet Dinge, die seinem Herren gehören. Er erlässt Schulden. Auch wir können Schulden und Schuld vergeben. Moralisch wie materiell. Wir können Dinge, die uns von unserem Herrn anvertraut sind, benutzen, um uns Freunde zu machen. Wir haben eine gute Botschaft zu verkünden und ich denke, einem freundlichen, hilfsbereiten Menschen hört man eher zu als einem, der kalt, sachlich, ohne Emotionen redet. Wie kann man vom Gott der Liebe sprechen, wenn einem der Nächste egal ist? Ist es nicht wunderbar, wenn Menschen auch einmal Zeit füreinander haben? Und vor allem wollen wir Gott an die erste Stelle in unserem Leben setzen, damit wir als treue Knechte und Verwalter erfunden werden. Ich habe heute Morgen noch Matthäus 25 gelesen, wo es auch um anvertraute Talente geht. Und ich wünsche es uns, dass Gott uns eines Tages sagt, du guter, getreuer Knecht, geh ein in die Herrlichkeit. Das ist das Ziel unseres Lebens und alles, was uns anvertraut ist, lassen wir sowieso hier. Amen.